Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der mutmaßliche Attentäter von Barcelona ist tot. 4 Tage nach der Todesfahrt in der katalanischen Hauptstadt hat die Polizei den 22-jährigen Marokkaner erschossen. Der Vorfall ereignete sich westlich von Barcelona in der Nähe von Subirats. Dort hatten Einsatzkräfte den Verdächtigen aufgespürt. Der Marokkaner hat nach Überzeugung der Ermittler am Donnerstag mit einem Lieferwagen auf der Flaniermeile Las Ramblas 13 Menschen getötet. Später soll er einen Mann erstochen haben.
Die Straßen sind abgeriegelt, die Polizisten unruhig, ein Hubschrauber kreist über der Szene. Gegen 18 Uhr bei Subirats. Sie haben ihn gestellt, den gesuchten Attentäter von Barcelona. Kurz widersprechen sich die Informationen, dann die erlösende Meldung.
Wir bestätigen, dass es sich bei der in Subirats niedergeschossenen Person um Younes Abu Yaqub handelt, den Attentäter von Barcelona.
Später meldet die Polizei, dass Abu Yaqub bei dem Einsatz getötet wurde. Er hatte am Steuer des Lieferwagens gesessen, beim Anschlag in Barcelona, da ist sich die Polizei inzwischen sicher. Danach sei er zu Fuß geflohen. Diese Überwachungsfotos sollen ihn Minuten nach der Tat zeigen. Er erstach einen Autobesitzer und raste dann mit dessen Wagen davon. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf 15. Die Polizei ist sicher, den Richtigen zu haben. Wir haben wissenschaftliche Beweise, dass er in dem Wagen gesessen hat, und wir haben Zeugen, die ihn erkannt haben auf der Flucht nach seinem Anschlag. Hier in Subirats endet also die Flucht des Attentäters von Barcelona.
Zum letzten Stand der Ermittlungen jetzt live aus Barcelona, Natalia Bachmeier.
Die Polizei betont, dass der Einsatz, der heute etwa gegen 4 Uhr nachmittags begann, für sie noch nicht abgeschlossen ist. Es gilt zwar mittlerweile als gesichert, dass alle 3 Mitglieder der Terrorgruppe, deren Verbleib bisher noch unklar war, mittlerweile tot sind. Zum einen die 2 Männer, deren Leichenteile in dem explodierten Wohnhaus in der Sprengstoffwerkstatt südlich von Barcelona gefunden wurden. Einer von den beiden der Imam, der die Jugendgruppe radikalisiert haben soll. Zum anderen eben Younes A., der nun westlich von Barcelona erschossen wurde. Andererseits gibt es Augenzeugenberichte, die sagen, dass es noch einen Mann gab, der mit Younes A. im Fluchtauto gesessen haben soll, also einen externen Fluchthelfer. Die örtlichen Behörden bitten die Bevölkerung, denn auch nicht auf die Straße zu gehen und sich nur dann aus dem Haus zu bewegen, wenn es unbedingt nötig ist. Die Zeichen stehen immer noch nicht auf Entwarnung. Und damit zurück zu Jan Hofer.
Frankreichs Präsident Macron, der mit glänzenden Wahlsiegen ins Amt startete, hat offenbar an Zustimmung verloren. Nach 100 Tagen im Amt sind die Umfragewerte des 39-Jährigen abgestürzt. Kritik entzündet sich unter anderem an Macrons Spar- und Reformmaßnahmen. Experten weisen aber auch darauf hin, dass die Erwartungen an ihn enorm hoch waren.
Macrons anfängliche Beliebtheit ist laut Umfragen nach nur 100 Amtstagen gesunken. Nur noch 36% der Franzosen seien mit seinem Handeln zufrieden. Einer der Gründe sei der Rücktritt des Armeechefs Pierre de Villiers, der hatte gegen Macrons Sparpläne fürs Militär protestiert. Macron hat ja auch eine sehr autoritäre Seite, so wie mit dem Generalstabschef der Armee, den Macron vertrieben hat. Offiziell war es ein Rücktritt, aber eigentlich ist der gegangen worden. Zwar konnte Macron mit einem Gesetz zur Moralisierung des öffentlichen Lebens punkten, damit soll Mandatsträgern die Beschäftigung von Verwandten verboten werden, doch gleichzeitig wollte er seiner Ehefrau einen offiziellen Status als Premier Dame geben mit eigenem Budget. Mehr als 300.000 Franzosen unterschrieben eine Online-Petition dagegen. Nun bekommt Brigitte Macron keinen eigenen Etat. Macrons Ansehen hat das dennoch geschadet, wie auch seine oft als selbstherrlich empfundene Art. Er konnte mit seinem forschen Auftritt gegenüber Putin beeindrucken und bei den Treffen mit Trump.
Die eine Bilanz ist, wie er aufgetreten ist in der internationalen Politik und in der Außenpolitik. Das war sehr, sehr erfolgreich. Da sind auch die Französinnen und Franzosen sehr zufrieden mit ihrem neuen Präsidenten. Dafür hat er sich bemerkenswert ungeschickt angestellt in der Innenpolitik.
Und der Härtetest steht Macron noch bevor. Anfang September will er die geplanten Veränderungen zur Lockerung des Arbeitsrechts vorstellen und durchsetzen. Sein wohl bislang schwierigstes Vorhaben.
Die AfD hat mit einem Konzept ihre Vorstellungen zur Asyl- und Flüchtlingspolitik präzisiert. Wie die Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl Weidel und Gauland erläuterten, geht es im Kern darum, die Fluchtroute über das Mittelmeer komplett zu schließen, auch mit Hilfe der deutschen Marine. Die Forderung nach einer radikalen Wende in der Flüchtlingspolitik gilt als Markenkern der rechtspopulistischen Partei. Dabei stellt sie auch das Grundrecht auf Asyl in Frage.
Das AfD-Spitzenduo spricht von Skandal. Deutschland müsse mit steigenden Flüchtlingszahlen rechnen, höheren Ausgaben und höherer Kriminalität. Deshalb müsse die deutsche Marine die Mittelmeerroute schließen und nordafrikanische Länder Flüchtlingszentren einrichten oder Deutschland solle ihnen Entwicklungshilfe streichen.
Wenn ihr nicht kooperiert, habt ihr von Deutschland nichts weiter zu erwarten. Das ist ganz normale deutsche Interessenpolitik. Und es muss ja nicht immer nur America First heißen, es kann auch mal Deutschland zuerst heißen.
Migranten in nordafrikanischen Lagern festhalten oder dorthin zurückschicken, die Linke empört.
Man schickt Menschen zurück in die Hölle, so, von denen man noch nicht mal weiß, ob die einen Anspruch auf ein Flüchtlingsverfahren haben.
Beide Spitzenkandidaten forderten zudem die Abschaffung des individuellen Rechtsanspruchs auf Asyl. Er steht seit 1949 im Grundgesetz.
Das Asylgesetz ist in der Tat aus unserer Sicht veraltet. Es kann nicht sein, dass sich aus unserem bestehenden Asylgesetz individueller Anspruch ableitet.
Das subjektive Recht auf Asyl ist eine Überkompensation unserer schwierigen Vergangenheit in den 12 Jahren gewesen.
Dagegen sieht die Union wie alle Bundestagsfraktionen im Asylrecht keine Überreaktion auf die Nazizeit.
Für uns ist es nicht akzeptabel, ein zentrales Menschenrecht aus dem Grundgesetz zu entfernen. Wir haben die Flüchtlingszahlen in den vergangenen Monaten deutlich reduziert. In der Praxis stellt sich dieses Thema überhaupt nicht.
Hier im Bundestag wäre eine Zweidrittelmehrheit notwendig für eine Grundgesetzänderung. Das ist unrealistisch. Trotzdem wirbt die AfD damit, so abgelehnten Asylbewerbern den Klageweg verbauen zu können. Mit solchen Themen will sie erstmals den Einzug in den Bundestag schaffen.
Um die Positionen der Parteien im Bundestagswahlkampf geht es heute Abend um 23 Uhr in der Sendung Überzeugt uns, der Politiker-Check. Jungwähler konfrontieren mit ihren Fragen. Auch in unserer Tagesschau-App finden Sie von heute an alles Wichtige rund um die Bundestagswahl in Texten, Videos und interaktiven Grafiken. Noch nie haben Gemeinden in Deutschland so hohe Einnahmen durch Grund- und Gewerbesteuern verbucht wie im vergangenen Jahr. Knapp 64 Milliarden Euro waren es, gut 8% mehr als 2015. Mit rund 50 Milliarden schlägt allein die Gewerbesteuer zu Buch, die viele Gemeinden zuletzt erhöht hatten. Der Industrie- und Handelskammertag kritisiert deshalb, Haushaltslöcher würden auf Kosten der Betriebe geschlossen.
Der Niedersächsische Landtag hat heute seine Selbstauflösung beschlossen. Der Schritt war nötig geworden, nachdem die Grünen-Abgeordnete Twesten zur CDU gewechselt war und Ministerpräsident Weil seine knappe rot-grüne Mehrheit verloren hatte. Für die Auflösung stimmten 134 der 135 Abgeordneten in Hannover und machten damit auch den Weg für die vorgezogene Landtagswahl am 15. Oktober frei.
Trotz neuer Drohgebärden durch Nordkorea haben die USA und ihr Verbündeter Südkorea ein gemeinsames Militärmanöver begonnen. Bei der 11-tägigen Übung stehen computergestützte Simulationen eines Krieges auf der koreanischen Halbinsel im Mittelpunkt. Schießübungen gibt es nicht. Das Manöver findet inmitten erhöhter Spannungen in der Region statt. Beteiligt sind mehr als 67.000 Soldaten. Nordkorea verurteilt solche Übungen regelmäßig als feindselige Handlungen. In der Nähe von Singapur ist ein US-Zerstörer mit einem Öltanker zusammengestoßen. 5 Seeleute wurden verletzt, 10 werden vermisst. Eine groß angelegte Suche blieb bislang ergebnislos. Der mit Lenkraketen bestückte Zerstörer USS John S. McCain wurde auf der linken Seite erheblich beschädigt. Die Unglücksursache ist noch unklar. Erst im Juni war vor Japan ein US-Zerstörer mit einem Containerschiff kollidiert. Millionen Menschen wollen heute in den USA Zeugen eines seltenen Naturspektakels werden, einer totalen Sonnenfinsternis. Erstmals seit 99 Jahren ist diese in einem gut 100 Kilometer breiten Streifen von der Ost- zur Westküste zu sehen. Bei einer totalen Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond genau zwischen Erde und Sonne und verdeckt diese kurzzeitig vollständig.
Die Sonne geht auf und Amerika fiebert dem Moment entgegen, in dem sich ihr der Mond in den Weg stellt. Mehr als 1 Million Sonnenfinsternistouristen sind allein nach Oregon an der Westküste gereist, weil hier das Spektakel zuerst zu sehen ist. Die Straßen sind verstopft, die Campingplätze seit Tagen überfüllt. Schutzbrillen sind vielerorts ausverkauft und werden im Internet zu Wucherpreisen von bis zu $600 angeboten. Die Begeisterung ist grenzenlos und das Warten wird belohnt. 12 Millionen Einwohner in 14 Bundesstaaten können die Reise der totalen Sonnenfinsternis mit eigenen Augen bewundern. Einige Millionen weitere US-Bürger bekommen immerhin eine teilweise verdunkelte Sonne zu sehen. So auch in der Hauptstadt Washington, wo man noch immer wartet. Das gab es seit 99 Jahren nicht und wahrscheinlich werden wir in 99 Jahren nicht mehr hier sein. Lustig, dass wir diese coolen Brillen tragen müssen. Der Rest des Landes ist am Bildschirm dabei. Durch die Übertragung in Fernsehen und Internet könnte diese Sonnenfinsternis laut Experten die meisten Zuschauer der Menschheitsgeschichte in ihren Bann ziehen.
Das weltberühmte Läuten von Big Ben in London ist von heute an für lange Zeit verstummt. Am Mittag erklang die Glocke zum vorerst letzten Mal unter dem Applaus von Einheimischen und Touristen. Der Turm des Westminster Palace wird voraussichtlich 4 Jahre repariert und der Glockenlärm stört die Arbeiter. Nur zu Silvester wird Big Ben noch läuten.
Die Reparatur der abgesagten Rheintal-Bahnstrecke bei Rastatt dauert länger als bisher angenommen. Die Bahn teilte heute mit, zunächst müsse der beschädigte Tunnelneubau unter der Strecke, inklusive der millionenteuren Tunnelbohrmaschine, mit 10.000 Kubikmetern Beton verfüllt werden. Offen blieb, wann die vielbefahrene Strecke wieder für Personen- und Güterzüge freigegeben werden kann.
Karl Otto Goetz, einer der wichtigsten abstrakten Künstler der Nachkriegszeit, ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 103 Jahren. Goetz' Markenzeichen war das Malen mit dem Rakel, einem Schaber, den sonst Handwerker verwenden.
Karl Otto Goetz gilt als Pionier deutscher Nachkriegskunst. Sein wohl bedeutendstes Bild hängt im Deutschen Bundestag. Die Idee dazu kam ihm spontan, als er vom Mauerfall erfuhr. Junction nannte er es, was so viel wie Verbindung heißt. Als diese Aufnahmen entstanden, war Goetz schon 100 Jahre alt. Erblindet, aber geistig wach, erinnerte er sich an seine aktive Zeit. Der Künstler gilt als Hauptvertreter der Kunstrichtung informell. Darunter versteht man die spontane, instinktiv gestische Malerei, die er vor allem in raumgreifenden Bewegungen vollzog. Ein Alleinstellungsmerkmal von K.O. Goetz, so nannte er sich, war die Arbeit mit dem Rakel.
Das ist ja mein Markenzeichen. Wenn die Farbe noch nass ist auf der Leinwand, gehe ich mit Rakeln, das sind diese Gummi-Fensterputzer-Dinger, ne? Gehe ich in die nasse Farbe rein und schubse sie und zeichne da rein. Negativ sozusagen.
20 Jahre lehrte er als Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie freie Malerei. Seine bekanntesten Schüler Gotthard Graupner, Gerhard Richter und Sigmar Polke. Zu seinem 100. Geburtstag zeigten große Museen sein Werk. Der Avantgardist der Nachkriegszeit lebte mehr als 3 Jahrzehnte zurückgezogen im Westerwald. Goetz' Frau Rissa war einst seine Schülerin. Sie sorgte dafür, dass er sich auch nach der Erblindung noch mit seinem Werk befassen konnte, denn er malte noch lange weiter.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 22. August.
Ein Hoch bringt weiten Teilen Deutschlands freundliches oder sonniges Wetter. In der Nacht ist es meist trocken, am ersten treten an der Ostsee noch vereinzelt Schauer auf. Morgen gibt es im Norden und Nordosten einen Wechsel von Sonne und Wolken. Sonst ist es meist freundlich und vor allem im Süden und Südwesten auch länger sonnig. Heute Nacht kühlt es an den Küsten auf 14, im Bayerischen Wald bis auf 6 Grad ab. Morgen werden zwischen 17 Grad an der Ostsee und 27 Grad in Südbaden erreicht. Am Mittwoch wird es verbreitet sonnig. Ab dem Abend sind im äußersten Westen erste auch gewittrige Schauer möglich. Donnerstag und Freitag wieder wechselhafter mit gelegentlichen Schauern und Gewittern, die kräftig sein können.
Um 22.30 Uhr meldet sich Karin Mioska mit diesen Tagesthemen. Fahndung in Spanien, der Tod des mutmaßlichen Attentäters von Barcelona und schmutzige Kreuzfahrer, wie Urlaubsschiffe die Umwelt verpesten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.